gefragt, wie geht es dir? Was sagst du? Was geht dir durch den Kopf? Ich bin nicht krank, ich habe kein Corona. Meine Lieben sind auch gesund, soweit ich im Moment weiß. Sind dankbar, dass wir Gottesdienst feiern können, online und hier. Ich bin gestresst durch die dauernden Veränderungen. Immer muss man Infos einholen. Was geht denn jetzt? Gilt das für Niedersachsen? Oder irgendwie hat sich die Welt für mich total verändert, so ein bisschen verkleinert. Man ist so auf sich geworfen, weil viele Außenkontakte fehlen. Ich bin nicht einsam, ich habe Kontakte, ich skype ohne Ende oder ich treffe mich wieder mit allen möglichen Leuten. Ich arbeite gerne, auch unter den veränderten Umständen. Es geht mir an die Nieren, wenn ich daran denke und sehe, wie Menschen leiden, wie schlecht es anderen geht. Es geht auf und ab. So, das ist das, was ich von vielen höre. Frage ich heute, kriege ich die Antwort, frage ich morgen, kriege ich eine andere Antwort. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei dieser Frage. Und nein, ich möchte euch nicht einreden, dass es euch schlecht geht. Wenn es euch gut geht, boah, schön, toll. Aber das andere darf auch sein. Wenn ich den Psalm 23 lese oder höre oder singe, dann überlege ich meistens, was steckt eigentlich dahinter? Warum schreibt jemand solche Worte? Beeindruckende Worte, fantastische Bilder, die uns immer wieder ans Herz gehen und die uns tragen in unserem Leben. Ich lese nochmal die ersten drei Verse, um die es heute geht, nach der Übersetzung von Martin Luther vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wie kommt David, der diesen Psalm geschrieben hat, zu diesen Aussagen? Das sind ja sehr persönliche Worte, Bilder, die er selber findet, aus seiner Situation heraus. Worte des Gebetes, des Erkenntnisses. Vielleicht auch mehr sogar Worte, ein Ausdruck der Hoffnung. Warum braucht denn David jemand, der ihn leitet? Der ist doch der große König. Der kann doch leiten. Vielleicht, weil er die Erfahrung gemacht hat, er kann eben nicht alles. Warum braucht er Erfrischung? Warum redet er davon? Hat er nicht schon immer genug? Weil er vielleicht auch manchmal ausgelaugt ist. Warum braucht er frisches Wasser? Er hat doch Diener, die ihm immer was bringen. Er hat doch Menschen, die alles für ihn tun. Vielleicht, weil seine Kraft und Energien auch manchmal aufgebraucht sind. Vielleicht entsteht dieser Psalm gar nicht so heraus aus einer Begeisterung, sondern aus einer Not. Aus der Bedürftigkeit. Und ich habe mal versucht, diese Bedürftigkeit zu formulieren, also eine Art Antipsalm geschrieben. Und der lautet dann so: Ich kann nicht wirklich gut für mich sorgen, das überfordert mich. Damit es mir gut gehen könnte, bräuchte ich noch dies und das, mir fehlt irgendwie immer was zum Glück. Ich gucke angestrengt, dass ich so einigermaßen zurechtkomme. Meine Energie ist schnell aufgebraucht, ich komme da kaum hinterher. Ich bin echt fertig, richtig alle. Und manchmal weiß ich gar nicht so genau, wo es lang geht, wie ich mich entscheiden soll in den kleinen und großen Dingen meines Lebens. Möglicherweise ging es David so oder ähnlich. Er spürt seine Bedürftigkeit und er weiß, alleine schaffe ich mein Leben nicht und schaffe ich auch diesen Job nicht. Und vielleicht ist das ein bisschen frustrierend, diese Erkenntnis. Vielleicht ist das für uns auch manchmal frustrierend, wenn wir uns eingestehen müssen, ich habe gar nicht so viel in der Hand, wie ich immer dachte. Das spüren wir jetzt in dieser Zeit ja auch. Ein gutes Organisationstalent ändert nicht diese Welt total. Wir würden doch gern unser Leben wirklich alleine managen können. Und wenn schon der große König David das nicht schafft, dann brauchen wir uns wahrscheinlich noch nicht mal eine kleine Hoffnung zu machen, das irgendwie alleine hinzukriegen. Ihr Lieben, diese Worte aus Psalm 23, die erleichtern mich richtig. Weil sie eben so deutlich machen, ich muss es gar nicht alleine schaffen, das ist überhaupt nicht nötig. Ich darf bedürftig sein und als bedürftiger Mensch zu Gott kommen. Ich muss Gott eben nicht den starken Mann oder die starke Frau vorspielen. Alles im Griff, alles gut. Das scheint ja so ein bisschen ein unausgesprochenes Hobby von uns Menschen zu sein, von uns Christen auch. Entweder tief stapeln, ich kann nichts ohne Gott, ich bin der Demütigste und überhaupt atmen, alles geht, ich bin ein Wurm. Oder hochstapeln, alles gut, keine Probleme, läuft. Ihr Lieben, ich habe Sehnsucht nach einer wohldosierten Mischung. Ich sehne mich nach einem Weg zwischen diesem Über- und Unterschätzen. Ich wünsche mir eine realistische Selbsteinschätzung zwischen dem Überdemütigen im Staubkriechen und der maßlosen Angeberei, wie fromm und toll man doch ist. Ja, Gott hat uns ausgestattet mit tollen Dingen, mit beeindruckenden Fähigkeiten, mit tollen Charaktereigenschaften, mit Begabung, die wir einsetzen können. Ja, und es gibt Dinge, die ich besser kann als manche andere. Das hat Gott mir geschenkt und jedem anderen was anderes. Das ist kein Angeben, das ist kein falscher Stolz, das ist das Anerkennen dessen, was Gott geschenkt hat. Und ja, ich habe Grenzen. Ich kann nicht alles, was ich mir vornehme. Ich schaffe nicht alles, was ich gerne möchte. Es gibt Ziele, die ich nicht erreiche und das ist manchmal sehr ernüchternd, ärgerlich. Das tut manchmal richtig weh. Und manchmal leide ich unter diesen Grenzen. Aber ich weiß auch, das ist okay, weil ich Mensch bin und Mensch sein darf, ich habe Grenzen. Also ich kann was und ich habe Grenzen. So sind wir Menschen und das ist okay. Und mit dem im Hintergrund lese ich nochmal die ersten drei Verse des Psalms 23. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Der Beter guckt auf sein eigenes Leben. Er zieht eine Art Bilanz. Wie ist es denn jetzt? Was ist denn gerade wichtig? Was trägt mich? Und er findet fantastische Bilder, die das ausdrücken. Die ausdrücken, was in seinem Herzen ist. Als starkes Bekenntnis, so lesen wir das oft. Ich lese sie manchmal eher als Hoffnungsworte, so, Herr, du bist doch der gute Hirte, nun zeig das doch auch bitte. Ich will das auch so erleben. Lass mich das doch wieder erfahren. Psalmen sind Lieder und Gebete aus dem alten Israel, die schon seit Tausenden von Jahren von Menschen gesungen, gebetet, geflehen werden, voller Inbrunst herausgeschrien oder ergriffen, geflüstert werden. Der Inhalt ist sehr unterschiedlich, aber sie haben gemeinsam, da ist ein Mensch, der macht eine wesentliche Erfahrung und kommt damit zu Gott. Breitet alles vor ihm aus. Psalmen sind schon immer ein Trostbuch gewesen. Menschen finden Halt in diesen Worten. Sie wurden und werden in christlichen Gemeinden gelesen und gesungen und auch in jüdischen Synagogen, Gottesdiensten haben sie ihren Platz. Es sind quasi Gebrauchstexte, die gelebt werden wollen, wiedererlebt werden wollen von uns. Dietrich Bonhoeffer schrieb, als er im Gefängnis saß in Berlin, den Psalter, also das Buch der 150 Psalmen, lese ich seit Jahren täglich. Es gibt kein Buch, das ich so gut kenne und liebe wie dieses. Nachvollziehbar, oder? Martin Luther, auch für ihn waren auch die Psalmen ein besonderer Schatz und er hat sich Melodien nicht ausgedacht, sondern oft von Trinkliedern, die man so kannte, die man in der Gosse gesungen hat und im Wirtshaus, hat diese bekannten Melodien genommen und dazu diese hochgeistlichen, intensiven Texte dazu gedichtet. Der Philosoph Immanuel Kant sagte, ich habe in meinem Leben viele gute und kluge Bücher gelesen, aber ich habe in ihnen alle nichts gefunden, was mein Herz so still und froh gemacht hätte, wie die vier Worte aus Psalm 23, du bist bei mir. Und auch für Jesus war dieses Buch der Psalter, diese 150 geistlichen Psalmen, sein Gebets- und Gesangbuch. Apropos Singen, man weiß über die Melodien leider wenig. Oder vielleicht ist es auch gut, weil wir unsere eigenen Melodien jetzt haben können. Die Instrumente waren die, die man halt so hatte, viel Rhythmusinstrumente, aber auch Flöten und Hörner, Pfeifen, was auch alles. Die 150 Psalmen sind von unterschiedlichen Menschen geschrieben worden. Das ist auch sehr schön, weil es so deutlich macht, wie breit es ist und dass es um das Leben geht und nicht nur um das Leben eines Menschen. 2/3 der Psalmen wurden von einzelnen Verfassern geschrieben und davon ungefähr die Hälfte von David. Dann gibt es noch Mose und Salomon haben einige geschrieben. Und dann ganze Musikerfamilien vom Tempel. Und über einen langen Zeitraum sind sie entstanden. Das Leben steckt da drinne. Man kann diese 150 Psalmen in 5 Bücher unterteilen. Und wenn man die finden will in der Bibel, habe ich immer den Gemeindeunterrichtskids gut das erklären können. Ich habe jetzt nur ein Neues Testament mit Psalmen dabei, da stimmt das natürlich gar nicht. Ungefähr in der Mitte, da findet man die Psalmen. Das ist ganz praktisch. Inhaltlich, habe ich schon gesagt, und das wissen wir auch, kommen wirklich alle Aspekte des menschlichen Lebens vor. Vielleicht manchmal so viel, dass wir erschrecken. So, wenn wir vom Hass auf die Gottlosen lesen, wie kann man das denn, darf man das überhaupt so sagen? Naja, heute ist das wieder anders. Trauer, Buße, Klage und ganz viel Lob und Dank, alles hat seinen Platz. Morgenlieder, Abendlieder, Vertrauen auf Gott, Wallfahrtslieder, Lehrgedichte. Und einige wichtige Psalmen kennt ihr, kennen wir. Den Psalm, den Jesus zum Teil zitiert, als er am Kreuz stirbt, Psalm 22. Oder die Bitte um Vergebung, wo David so schwer sündigt und dann diese Worte ausspricht: Herr, schaffe in mir ein neues Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Psalm 51. Oder lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Und viele von euch könnten jetzt weitersprechen. Psalm 103. Oder dieser wahnsinnig tolle Schöpfungspsalm 104. Oder dieser Psalm 139, der davon spricht, wie Gott mich schon erkannt hat von Mutterleibe an. Du erforschst mich und du kennst mich. Und dann Psalm 23. Sozusagen, ich finde die Krönung auf dem Ganzen. Manchmal ist das so, da fehlen uns die Worte. Wir haben viele Worte und manchmal reden wir auch alle viel zu viel. Aber manchmal gehen uns tatsächlich auch die Worte aus. Sei es vor Freude, vor Begeisterung, weiß man gar nicht, wie man Gott noch loben soll, oder vor Schmerz. Wie soll ich meinen Schmerz noch in Worte kleiden? Und da hilft es manchmal tatsächlich, sich Worte auszuleihen. Von Menschen, die schon lange vor uns diese Worte formuliert haben und sich damit einzureihen in die Reihe der gläubigen Menschen, der Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die diese Worte auch gesprochen haben. Und alleine das, finde ich, ist schon so ein kleiner Trost. Ich bin damit nicht alleine. Mit diesen Worten, die wir uns dann ausleihen, die wir anwenden dürfen, reihen wir uns ein und stehen in einer großen Gemeinschaft von Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und es sind Worte, mit denen wir uns Gott nähern können, mit denen wir uns auf Gott beziehen können, auch in schwierigen Situationen, auch im Leid. Ich weiß, manche Worte wirken befremdlich, manche lassen wir gerne aus, die muss man wirklich gut versuchen zu verstehen, wie die gemeint sind. Aber es bleibt, dass Menschen sich mit ihren Gefühlen und Gedanken und Erlebnissen auf Gott beziehen. Und es gibt ganz viele Psalmen, die anfangen mit der Not und die vor Gott ausbreiten und am Ende landen bei Gott und du bist doch immer noch mein Gott. Und ganz schwer auszuhalten ist der Psalm, in dem es diese Wendung nicht mehr gibt. Wo man denkt, Mensch, aber dieser Mensch bezieht sich immer noch auf Gott und das ist das Wichtige. Menschen sprechen aus, was sie bewegt. Und mir macht das so Mut, dass ich Gott wirklich alles sagen kann. Dass da Raum ist. Denn was keinen Raum hat, das tut irgendwas in mir. Aber wenn es Raum hat vor Gott, dann kann Gott damit was tun. Psalme sind Schätze, die immer wieder gehebt, entdeckt und angewendet werden können. So auch Psalm 23. David hat unglaublich tolle Worte gefunden, an die wir uns immer wieder anlehnen, die im Letzten Halt geben. Und David brauchte halt, wenn man mal so über sein Leben nachdenkt, das war nicht alles Glanz und Gloria. Der hat schon echt viel durchgemacht. Kleinster von, ich glaube, 8 Geschwistern. Das alleine ist, glaube ich, schon, entweder wird man verhätschelt oder nicht. Er hat unglaublich viele Höhen und Tiefen erlebt. Leicht war sein Leben nicht. Er hat wirklich schwere Fehler gemacht. Aber in all dem erlebt er irgendwie, dass Gott da ist und dass er sein Hirte ist. Seinen Brüdern muss er Mahlzeiten ins Kampfgebiet bringen. Das Diener seiner Brüder, wenn man das mal so auf die Spitze treiben kann. Er wird dann als Jüngster zum König gesalbt vom Propheten Samuel. Ob er damit was anfangen kann in dem Moment? Er erschlägt einen mächtigen Feind, obwohl er nicht ausgebildet ist. Er wird von König Saul an den Königshof geholt. Er macht Musik gegen Depression und es funktioniert. Dann fällt er in Ungnade bei dem König, der trachtet ihm sogar nach dem Leben. Er gerät mehrmals in Lebensgefahr, er muss fliehen, er muss sich verstecken. Er hat eine tiefe Freundschaft mit dem Königssohn, mit Jonathan. Er wird selber König. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Obwohl er wirklich Tiefen erlebt hat. Er macht sich lächerlich in den Augen seiner Frau, weil er vor der Bundeslade ausgeflippt tanzt, weil er begeistert ist von Gott. Er erlebt verschiedene Versuchungen. Er erlebt die Versuchung, den König unauffällig ermorden zu können, entscheidet sich dagegen. Bei anderen Versuchungen fällt er rein. Er schläft mit einer verheirateten Frau und sorgt dafür, dass der Mann im Kampf getötet wird, um es einigermaßen legal zu machen. Er verliert sein erstes Kind. Was passt noch in ein Leben rein? Ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen. Und er findet diese Worte, der Herr ist mein Hirte. Mit seinem ganzen Leben kann David sich in diesen Satz hineingeben. Und David weiß, wovon er redet, hat er doch selber Schafe gehütet einst. Und er weiß, was einen guten Hirten ausmacht. Er sorgt sich um das Wohl der Schafe. Er kennt gute Weiden, er kennt Wasserstellen. Er überfordert die Herde nicht, zieht mit ihr umher, aber sorgt auch für die nötige Ruhe. Er verlässt die Schafe nicht, wenn es brenzlig ist, sondern steht für sie ein, beschützt sie vor Gefahr, er kämpft für sie. Er führt sie an sicheren Orte. Und er hat eine Beziehung zu den Schafen. Man sagt, dass die Schafe tatsächlich die Stimme des Hirten erkennen. Und dieses Bild, das er ja selber erfahren hat, wendet er jetzt auf Gott an. Ich überlege mal, was er für Bilder gefunden hätte, wenn er nicht Schäfer gewesen wäre. Vielleicht wäre da was ganz anderes rausgekommen. Im Alten Testament wird Gott als Hirte nicht nur hier vorgestellt, sondern da gibt es auch noch andere. Das lasse ich jetzt mal weg, da könnt ihr ja selber mal forschen. Im Neuen Testament wird das Bild wieder aufgegriffen, und zwar von Jesus selbst. Und zwar sagt er auf einmal, ich Jesus, ich bin der gute Hirte. Er dockt sich damit an Gott an und macht damit Aussagen, die dem einen oder anderen wirklich den Atem verschlagen. Er benutzt diese Worte, die man im Deutschen leider so nicht sieht. Er sagt nicht nur, ich bin der gute Hirte, sondern diese Formulierung, ich, so eine Betonung, ich bin es. So wie Gott sich im Alten Testament vorstellt, ich bin der ich bin. Im Deutschen kann man das leider nicht so, das muss man immer erklären. Aber Jesus dockt hier an die Vorstellung Gottes im Alten Testament an und sagt, und der Gott, der sich da vorstellt, das bin ich. Entweder eine unglaubliche Dreistheit und Frechheit oder einfach wahr und großartig. Das ist ja das, was wir glauben. Er bezeichnet sich als den guten Hirten, er schützt vor Gefahren und ist bereit, für sie zu sterben. Und das hat er am Kreuz gezeigt, um uns das Leben zu retten. Der gute Hirte. Ich möchte noch auf 2, 3 kleine Stellen kommen in diesen Versen und so 2, 3 Gedanken dazu sagen. Mir wird nichts mangeln. Hartmut, du hattest vorhin schon gesagt, dass das für dich ein schwieriger Satz war und erst mit einer anderen Formulierung dir zugänglich war. Ich finde, das ist auch wirklich, es ist eine steile Aussage. Mir wird nichts mangeln. Weil wir fühlen doch manchmal Mangel, oder? Vor allem, wenn wir uns mit anderen vergleichen, auf jeden Fall. Die können sich das und das leisten und können 3-mal im Jahr in Urlaub. Also das ist ja auch wirklich ungerecht. Jammern auf wahnsinnig hohem Niveau. Aber manchmal ein Gefühl von Mangel. Oder manchmal tatsächlicher Mangel. Weil wir etwas nicht haben, was wir bräuchten? Wer beurteilt, was wir brauchen eigentlich? Und vielleicht spüren wir manchmal aber Mangel an wirklich Stellen, die wirklich eigentlich nicht so wichtig sind, wo sich Dinge an die erste Stelle schieben und wenn wir mal wirklich überlegen, sagen müssen, ich brauche nicht noch mehr davon. Ich habe, wenn ich es recht bedenke, eigentlich genug. Das ist immer wieder ganz wichtig, dass wir da mal ehrlich sind, vor uns, vor Gott und vor anderen. Aber auch, dass wir sagen, wo fühle ich denn den Mangel und den nicht wegdrücken, sondern den Gott bringen und sagen, ja, im Moment fühle ich das aber so. Mir fehlt da was, mir fehlt da Gelassenheit. Ich habe einen Mangel an Gelassenheit im Moment, so ist das. Die Frage ist, wie geht man damit um? Wie gehen wir damit um? Der Beter geht den Weg, dass er sich damit an Gott klammert und sagt, wenn ich mit Gott verbunden bin, dann habe ich keinen Mangel. Es ist mein fester Glaube und Vertrauen, dass Gott mir gibt, was ich brauche. Wirklich steile Aussagen. Ich mache mich an Gott fest. Ich glaube, das ist der Weg. Ich mache mich an Gott fest, auch wenn ich nicht alles verstehe, dass ich nicht gesund bin, dass ich einen Mangel an Gesundheit habe oder einen Mangel an was auch immer. Ich beziehe mich auf Gott und traue ihm zu, das entscheide ich, dass er für mich sorgt. Deshalb sage ich glaube, dass der Psalm auch wirklich ein Bekenntnis ist und eine Entscheidung. Und dann geht es weiter, er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Die Seele, darum geht es hier sehr stark, ist entscheidend. Was antworten wir eigentlich auf die Frage, wie geht es deiner Seele? Sowas fragt ja keiner, oder? Seid ihr sowas schon mal gefragt worden? Wie geht es deiner Seele? Nee, das macht man nicht. Das ist doch sehr intim. Aber dabei ist das eigentlich das Wichtige. Wenn wir fragen, wie es uns geht, sagen wir, was wir gemacht haben. Ganz oft, glaube ich. Ne? So das und das habe ich heute erlebt. Das sagt gar nichts darüber aus, wie es uns geht. Man muss das auch nicht jedem sagen, aber ich glaube, wir müssen uns selber mal diese Frage stellen, wie geht es meiner Seele? Kümmere ich mich eigentlich darum? Wir hatten neulich schon mal in einem Gottesdienst so das Thema, ne? Ich mache außen alles gut, putze mir die Zähne, kämme mir die Haare. Das ist überhaupt keine Frage, aber kümmere ich mich um meine Seele, dass es meiner Seele gut geht? Jemand sagte mal, die Seele ist der Atem des Menschen, das, was ihm das Leben gibt. Was Wichtigeres gibt es nicht. Ziel ist es, dass es der Seele gut geht, dass sie erquickt ist. Wir müssen uns mit unserem Innenleben, mit unserer Seele beschäftigen, sonst verkümmern sie. Jemand hat das mal so schön formuliert, ich weiß nicht, wer das war. Gott ist der Liebhaber unserer Seele. Das fand ich einen unglaublich schönen Satz. Gott ist der Liebhaber meiner Seele. Also ich will jetzt den Menschen nicht so aufteilen, wir sind ein Ganzes, aber weil wir das manchmal vernachlässigen, ist es, glaube ich, wichtig, das mal zu betonen. Meine Seele ist wichtig. Darum geht's. Jesus sagt im Johannesevangelium einer Frau, die Mangel hat an Leben, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Da greift Jesus im Prinzip auch das Bild auf des Psalms. Die Quelle, das Ruhen an Wasserplätzen, das Leben. Wasser als Bild für das Leben. Diese Sehnsucht nach Leben wird durch die Beziehung zu Jesus gestillt. Da gibt es nichts anderes, was das stillen kann. Wir versuchen das mit Dingen, mit Aktionen, mit Beziehungen, mit sonstigen Dingen, mit guten Gedanken vielleicht, aber das, was wirklich Leben gibt, können wir nur erleben in der Beziehung mit Jesus. Er schenkt Kraft, die wir brauchen, und er schenkt uns Kraftquellen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich erzähle das immer wieder gerne, weil ich das so schön finde. Ich habe bei mir zu Hause einen kleinen Pappkarton, genau. Da sind Bilder oder Dinge drin, die mich an das erinnern, was mir Kraft geben. Also natürlich ist das Gott, der ist jetzt nicht da drin, sondern ein Symbol für ihn. Aber auch andere Dinge. Gott schenkt mir Musik, weil Musik mir Kraft gibt. Beziehung oder ein schönes Erdbeereis oder manche ist es der Gang in der Natur, der Kraft gibt. Ich glaube, dass es in dieser Zeit besonders wichtig ist, dass wir unsere Kraftquellen kennen, die Gott uns schenkt, damit wir in dieser Zeit Kraft haben. Und ich glaube, diese Zeit zehrt mehr an der Energie und an den Nerven, als wir manchmal so zugeben wollen. Vers 3b aus Psalm 23. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Wir sind ja hier unter uns. Das ist doch so. Gott führt manchmal seltsame Wege, oder? Das ist nicht immer zu verstehen, finde ich. Letztendlich hat er jeden von uns dahin geführt, wo er jetzt ist. Ich finde diese Überlegung wirklich spannend zu überlegen, wo bin ich denn gerade? Wo ist gerade mein Platz in dieser Welt? Und mir das vorzustellen, mir zu sagen, dahin hat Gott mich geführt. Okay, ich weiß, manchmal sind wir auch selber schuld an manchen Murks, den wir erleben. Und auch wenn wir vielleicht gerade den Platz, an dem wir sind, als Murks erleben. Vielleicht, weil es ein Irrweg ist, ein Weg von Gott weg. Aber letztendlich zugelassen hat Gott das. Es gibt einen Grund, warum wir da sind, wo wir sind. Und wir können nur von diesem Punkt aus jetzt starten, um entweder umzukehren oder weiterzugehen. Das heißt, letztendlich wäre es gut, wenn wir wissen, wo bin ich denn eigentlich? Also ich weiß, ihr seid jetzt hier und ihr seid zu Hause, aber ihr wisst, wie ich das meine. Wo ist im Moment der Punkt in meinem Leben, in dieser Welt, wo bin ich? Wie bin ich da hingekommen? Und wo geht es jetzt hin? Zurück? Oder noch ein Umweg, eine Schleife? Oder direkt geradeaus? David sagt, er leitet mich auf sicheren Wegen. Nun sind unsere Wege hier fast alle gut ausgebaut. Das war damals natürlich anders. Und trotzdem beten wir immer wieder um Bewahrung und stellen immer wieder fest, oh ja, das war nötig. Wenn man gerade so an einem Unfall vorbeischrubbt, wird es uns immer wieder bewusst, so ja, ich weiß, warum ich um Bewahrung bete. Aber mal so auf unser Leben, auf unser ganzes Leben gesehen, wie war denn dein Weg bis jetzt? Vielleicht nutzen wir diesen Psalm, um mal unser Leben lang zu gehen. Was haben wir denn erlebt mit Gott als Hirten, als jemand, der uns Kraft schenkt, der uns Ruheplätze schenkt, der uns frisches Wasser schenkt, der unsere Seele erquickt? Ich bin davon überzeugt, dass niemand von uns einen schnurgeraden Weg für sein Leben zeichnen würde. Das glaube ich einfach nicht. Könnt mir gern das Gegenteil hinterher erzählen. Es wird immer irgendwie Höhen und Tiefen und Kurven und Umwege und vielleicht zurück oder Abzweigung und auf einmal wird alles anders geben. So ist das Leben. Aber was war da mit Gott? Wie hat Gott geleitet und geführt? Welche Wege sind wir bereits gegangen und wie hat Gott uns bereits geleitet und geführt? Das macht meistens, glaube ich, Mut, Gott zuzutrauen, dass er das weitermacht, dass er weiterleitet und führt. Und Gott hat so viele Möglichkeiten, unseren Weg zu leiten, durch Worte aus der Bibel, durch andere Menschen, die auch tatsächlich hilfreiche Ratschläge haben gelegentlich und gute Worte sagen können. Durch Eindrücke, durch Impulse, die Gott uns durch seinen Geist schenkt, durch Umstände. Manchmal ist eine Tür zu und dann ist das so. Mich fasziniert an diesem Psalm 23, wie sehr David sein Leben auf Gott bezieht. Für mich hört sich das wirklich so an, als würde er alles, was er erlebt hat, Gott hinlegen. Er will gar nicht mehr ohne ihn sein. Er kann sein Leben gar nicht mehr ohne Gott denken. Mein Leben in Gottes Hand. Mit allem. Das ist sein Credo, sein Glaubensbekenntnis. Das ist seine Erfahrung. Und es ist seine Entscheidung. Und zwar ohne hundertprozentig zu wissen, was das genau für die Zukunft bedeutet. Es ist ja auch ein Risiko, mein Leben in Gottes Hand zu legen. Ich weiß nicht, was Gott damit macht. Es kann auch schwieriger werden, natürlich. Gott hat mir nicht ein Leben in der Hängematte versprochen. David hat den Mut, sein Leben in die Hand Gottes zu geben. Und für mich ist der Psalm 23 auch eine Aufforderung, ist vielleicht zu stark gesagt, eine Anfrage, das auch zu tun, mein Leben in Gottes Hand zu geben. Ja, habe ich schon. Aber immer wieder neu mit allem, was mir gerade bewusst ist, was ich erlebe. Also keine allgemeine Entscheidung, sondern eine Entscheidung für heute. Heute lege ich mein Leben in Gottes Hand. Und dann gucken, was passiert. Ohne die Sicherheit, dass alles toll ist. Aber dass Gott da ist, mit dieser Sicherheit. Und so ist auch Glaube. Glaube ist kein System von theoretischen Erwägungen, sondern Glaube ist Beziehung und Erfahrung und Erlebnis. Ein unbekanntes Abenteuer. Und eine Entscheidung. Und die Erfahrung, die man in den verschiedenen Lebensbereichen machen kann, immer wieder neu, dass wir an jedem Tag unseres Lebens behütet und geführt sind von Gott. Ich lese am Ende der Predigt noch einmal diese ersten drei Verse des Psalms 23, und zwar nach einer ganz modernen Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Die Weiden sind saftig grün, hier lässt er mich ruhig lagern. Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Amen.